Вы слушаете радио «Стадтфильтр».
Wenn ihr gerne ein Groupie von Kevin Mitnick oder John Draper wäret, dann sind ihr in dieser Sendung richtig. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Und ihr gehört die Sendung von der Woche 42 im Jahr 2015. Mein Name ist Matthias Schüssler und da im Studio ist auch der Raul Rönemelzer.
Hallo zusammen.
Und ich muss es ja sagen, das ist heute eine absolute Freestyle-Sendung, weil unser Gast, oder mein Gast, den ich eigentlich vorgesehen hätte, ist krank geworden. Er kann nicht mehr reden, hat keine Stimme mehr und das ist schlecht fürs Radio. Darum haben wir müssen umdisponieren. Und Melzi, es tut mir ja leid, dass du so den Lückenbüßer musst machen da.
Tja, jemand muss es ja machen. Für dich mache ich es ja.
Oh, das freut mich. Und es ist ja schön, wenn wir die Gelegenheit können wahrnehmen, dich wieder mal in dem Studio da zu begrüßen. Bist du eigentlich komplett von der digitalen Welt abgefallen?
Ganz und gar nicht. Also ich habe mich unterdessen als Freelancer arbeite jetzt, als Programmierer für Web-Applikationen, das heisst ein bisschen grössere Webseiten, Applikationen, wo auch Bilderkennung ist, meistens mit Python und natürlich auch noch das Ganze drum und dran, wenn es geht, um eine App zu machen für eine kleinere Firma, also wenn es nicht, das App nicht zu aufwendig ist und so weiter.
Das heisst, du jagst am Mäge einen Auftrag ab.
Genau, also wenn es sogar so weit geht, sogar das, was er mal gemacht hat, kann ich entsprechend nochmal neu aufsetzen und neu machen. Aber das
verbessern.
Lassen wir mal verbessern. Nein, das ist auch Jahre her und das lassen wir mal auf die Zeit. Das ist erst spruchreif, wenn es mal so weit ist.
Das dürfen wir jetzt nicht sagen, was es ist.
Noch nicht, nein.
Und dass es mit der Website, nein, von dem Radiosender zu tun hat, hätte ich fast gesagt, aber ich darf es ja nicht sagen.
Nein, gut, hat es niemand gehört.
Nein, das schneiden wir nachher raus, aus dem Livestream und so.
Natürlich.
Genau, sonst landen wir vielleicht vor dem Europäischen Gerichtshof und damit wären wir beim ersten Thema. Nein, beim Europäischen Gerichtshof landen wir mit dem garantiert nicht. Aber ich habe probiert, eine schöne Überleitung zu machen. Wir haben gedacht, was machen wir, wenn wir eigentlich kein Thema haben? Dann machen wir ja mit Patch Tuesday Freestyle. Also Patch Tuesday ist, wir reden einfach über Neuigkeiten, die sich in letzter Zeit so ergeben haben. Und eine von diesen Neuigkeiten ist ja das Facebook-Urteil gewesen, Europäische Gerichtshof, EuGH, der hat am 6. Oktober gefunden, dass ja die Nutzerdaten von den europäischen Facebook-Nutzer, die in den USA gespeichert sind, dass das eigentlich nicht geht, weil damit tut Facebook den europäischen Datenschutzrichtlinien nicht genügend Rechnung tragen. Das heisst, die müssten nach Europa kommen, da gespeichert werden. Es gibt ja das Safe Harbor Abkommen, das heisst, dass man davon ausgeht, dass die Daten in den USA eigentlich schon gleich geschützt sind, aber man hat ja tatsächlich gesehen in letzter Zeit, das ist nicht der Fall.
Nein, und es geht ja darum, dass man nicht spezifisch nur EU oder europäische Staaten, sondern es geht auch darum, dass auch die europäische Richtlinie, was Datenschutz anbelangt, eingehalten werden auf amerikanischen Server. Das ist ein Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union. Und das Abkommen kenne ich im Detail nicht, aber soviel ich weiss, hat das auch damit zu tun, dass wie der Provider dort muss ich sagen, ich tue auf europäischen Standards schaffen für die, die bei mir aus Europa bei mir tun, das Daten speichern, Daten ablegen. Und das ist halt nicht der Fall, weil Facebook hat ja in Europa den Sitz in
Irland.
Und das heisst, es arbeitet in Europa auch nach dem irischen Gesetz. Also müsste es auch nach dem entsprechenden, auch wo es ein amerikanisches Unternehmen ist, müsste es nach den europäischen Standards entsprechend ablegen.
Ja, genau. Und man hat wirklich gesehen, es gibt weniger Datenschutz in den USA, für Amerikaner nicht und dann aber für Ausländer schon gerade gar nicht. Also Ausländer haben eigentlich so nach amerikanischer Gesetzgebung quasi
Persona non grata.
Sind freiwillig. Man kann mit denen ihren Daten machen, was man will. Und darum ist das wahrscheinlich wirklich sinnvoll gewesen. Das ist ja ein 27-jähriger Student namens Max Schrems, der die Klage angeregt hat und der hat das so quasi im Alleingang Facebook. Ja. Also er hat natürlich Hilfe gehabt, aber das war seine Idee gewesen. Und sonst in der ganzen EU ist niemand auf die Idee gekommen, dem Facebook mal Meinung zu geben. Und das finde ich ja schon noch verblüffend.
Also er war vor allem hartnäckig, ist ein Österreicher. Er war vor allem hartnäckig und er ist auch schon mehrfach schon vor 2 Jahren so, hat, glaub's, oder 3 Jahren hat er schon damit angefangen. Er ist dort schon in den Medien gekommen. Aber von dem her hat man noch nicht gross davon geredet gehabt. Es ist mir meistens so in der Rundschau oder solche ähnliche Medien dann gekommen, wo nicht unbedingt grosse Zuschauerzahlen hat, sagen wir mal
im
so.
Im Vergleich zu unserer Sendung zum Beispiel.
Ja, absolut, absolut.
Und nein, es war natürlich auch wirklich so gewesen, dass man, glaube ich, dem relativ wenig Aussicht auf Erfolg eingeräumt hat, so im Voraus. Mich hat das jetzt auch eher überrascht, dass das durchgekommen ist. Aber es ist natürlich jetzt tatsächlich so, Facebook und auch viele andere Unternehmen müssen sich jetzt überlegen, wie sie mit diesen Daten von europäischen Kunden umgehen. Und wahrscheinlich die superste Lösung wäre tatsächlich, wenn man die würde auf Europa zügeln, da speichern.
Haben sie da schon? An dem liegt es eigentlich nicht.
Ja, und die könnte man sonst auch bauen, wäre auch nicht verkehrt.
Also das Geld hätten sie auch.
Das wäre, glaube ich, auch nicht das Problem. Also,
aber vielleicht müssen wir noch sagen, dass Facebook ist vielleicht ein prominentes Beispiel, aber man hat dann zum Beispiel auch Sachen, wo man vielleicht viel weniger denkt. Das ist nicht einmal ungefähr Microsoft Cloud-Speicher oder Dropbox. Dort ist mir schon ein bisschen bekannt, aber sagen wir mal Shazam oder so etwas. Auch das sind Daten, die abgespeichert werden. Es gibt alles, was per Internetverbindung irgendwo übertragen wird und dann auf Amerika landet, egal was es ist. Auch wenn man sagt, man hat nichts zu verbergen, es muss nach der europäischen oder sprich nach dem entsprechenden Land oder meistens der Europäischen Union, wo die Schweiz natürlich auch bilaterale hat, entsprechend muss es dort nach dieser Richtlinie
richtig,
dann abgeleitet werden.
Das wäre wahrscheinlich auch möglich, wenn das in den USA gespeichert wäre. Nur eben dort ist es dann doch schwieriger, wenn irgendein Staatsanwalt kommt, dann halt sagen, das gilt jetzt aber trotzdem das europäische Recht. Oder man muss da Datenschutzrichtlinien berücksichtigen.
Es gibt doch so zollfreie Zonen, das Rechenzentrum dort einrichten.
Ja, oder auf dem Meer aussen.
Ja, gibt es zwar auch schon.
Genau, das gibt es tatsächlich schon. Man hat auch können lesen, ja, auch Schweizer Abkommen. Die Schweiz hat offenbar auch so ein Abkommen mit den USA, sei jetzt in Frage gestellt. Das hat ein Informationsbeauftragter vom eidgenössischen Datenschutz gesagt. Und wie sich jetzt das wird auswirken, muss man aber abwarten. Du bist ja eigentlich mal phasenweise Facebook-Nutzer gewesen. Und dann habe ich letztlich können lesen bei dir, du hättest jetzt dem Facebook wieder den Rücken zugekehrt und bist jetzt mehr wieder auf Twitter unterwegs. Warum gefällt dir Facebook nicht mehr?
Erst mal ein Zeitfresser, zweitens...
das kann man sagen.
Zweitens ist es... mir das Logo Rö eigentlich auf die Nerven gegangen. Das war mehr der Hauptgrund gewesen. Nicht mal das Abkommen, was jetzt, oder sprich das, was jetzt aufgedeckt wurde, ist, sondern mir ist einfach darum gegangen, ich bin immer noch im Facebook erreichbar, ich bin noch angemeldet, aber es ist kein tägliches Kommunikationsmittel mehr. Mehr habe ich es noch wegen dem Chat und sonst bin ich einfach dort, dass man mich dort findet, auch über Geschäftsseiten und so weiter und Projektseiten, aber sicher nicht hauptsächlich als Kommunikationsmittel.
Es hat dir einfach zu wenig Wert geliefert für die Zeit, die du investiert hast. Ja, das verstehe ich gut.
Und das ist bei mir, Twitter ist da, funktioniert da anders, man darf es auch nicht vergleichen, aber es macht erstmal Spass und ich finde, es hat ein bisschen mehr Substanz auf eine gewisse Art, auch wenn es weniger Zeichen kann eingeben.
Reden wir über Microsoft. Die haben vor einer Woche von sich reden gemacht. Sie haben zum einen jetzt die Smartphones gebracht mit Windows 10. Das ist ja so der Endpunkt oder zumindest das Etappenziel von ihrer Strategie. Ein Betriebssystem für alle Gerätegrössen. Genau. Jetzt kann man das Lumia 950 und 950 XL kaufen. Und dort hat es Windows drauf. Das sieht zwar nicht genau gleich aus wie das Windows, das ihr vielleicht auf eurem Laptop drauf habt, aber es ist der gleiche Programmkern, der oben durch natürlich ein bisschen eine angepasste Oberfläche hat.
Ich muss auch sagen, man bedient es natürlich auch anders. Also mit dem Fingerrutsch und mit dem Fingertippe ist schon ein bisschen etwas anderes als mit der Maus und mit der Tastatur.
Man kann aber auch das Windows 10 natürlich, wenn man es auf so einem Convertible oder auf so einem Multifunktionsgerät hat, das auch als Tablet Tablet funktionieren, dann kann das jetzt ja in den Tablet-Modus wechseln, wo Fingerbedienung und all die schönen Touch-Gesten erlaubt. Und das Interessante ist aber, man kann auch sogar das Windows-Telefon dann so eine Art als Computer, als PC brauchen. Die Funktion heisst Continuum. Man kann da ein Dock, man kann das in ein Dock hier stecken und dann kann man Tastatur und Maus benutzen und das auf einem grossen Bildschirm darstellen und dann hat man eigentlich Office-Anwendungen drauf, kann arbeiten wie am PC. Also
ehrlich gesagt, da stimmt mir das nicht gross, weil die Leistungen der Rechner werden immer grösser.
Deine Smartphone, die können das längstens
sein. Und auch, weil auch also der Platz, den so ein Rechner braucht für ein einfaches Office, sagen wir es mal so, muss schon lange nicht mehr so gross sein. Man braucht einfach einen grossen Bildschirm, wenn man es angenehm anschauen. Und ich glaube, das wird, Cloud ist vielleicht mal das eine grosse Stichwort, aber das nächste grosse Stichwort wird sein, dass man einfach, sprich, wie es dann auch in Zukunft heißen wird, Portable Cloud oder was auch immer, dass man mit seinem Handy einfach, das eigentlich sein Computer ist. Also
richtig, ja. Das, und dort ist alles drauf und man braucht eigentlich gar nicht mehr eine grössere Maschine. Außer wenn man wilde Sachen machen will, die dann vielleicht
grafikintensiv, rechenintensiv, sprich, wenn man in der Industrie arbeitet, wirklich Berechnungen muss anstellen, die wirklich eine Zeit lang braucht oder Überwachung von einem CERN, das kann man nicht irgendwie mit dem Handy machen.
Ja, klar.
Aber das sind jetzt extreme Beispiele, aber schon Videoschnitt und so Sachen oder CAD-Sachen, das sind dann wieder so Sachen, wo man dann halt natürlich entsprechend Rechner braucht, aber das ist auch etwas anderes, das ist auch im Profibereich und es geht nicht darum, dass man zwischendurch mal einen Brief oder eine E-Mail schreibt.
Ich glaube auch, also die Punkte oder die Momente, wo das Smartphone nicht mehr lange für den Otto-Normalverbraucher, die werden immer weniger, weil die, eben die Leistung steigt. Und ich finde das auf eine Art noch verblüffend, dass jetzt da Microsoft, man hat gestritten mit ihnen, man hat sie angeklagt, da, wo das Windows 8 rausgekommen ist, das geht ja nicht, man kann nicht eine Oberfläche...
Unmöglich zum Arbeiten und sowieso, was man alles gehört hat.
Genau, das Touch wird da den Leuten aufoktroyiert, aber jetzt sieht man schon, eigentlich ist diese Strategie für den Anwender ein riesen Vorteil, weil er kann, bei Apple musst du nach wie vor,
brauchst einzelne Geräte,
sogar ein Tablet kannst du nicht, wenn ein Laptop brauchen, sogar wenn du eine Tastatur andockst, dann kannst du wegen dem trotzdem nicht den vollwertigen Photoshop laufen lassen auf dieser Maschine. Aber bei Microsoft geht das und das ist, glaube ich, wirklich einen kundenfreundlichen Ansatz, weil man kann sich überlegen, ob man mit so einem Multifunktionsgerät zufrieden ist und dann braucht man nur ein Gerät währenddem oder vielleicht...
Dann kann man es am Fernseher zum Beispiel anschliessen. Also als Bildschirm, als grossen Bildschirm und schlussendlich ist ein Fernseher heutzutage nicht mehr als ein grosser Bildschirm.
Sogar auf der Xbox läuft dann das Windows 10 drauf. Man kann auf seinem Fernseher Excel-Tabellen bearbeiten, wenn das sinnvoll ist für einen. Ich finde das eigentlich wirklich noch spannend. Sie haben dann ja auch ihr eigenes, nochmal ein neues Gerät vorgestellt. Das heisst Surface Book. Das ist so ein 2-in-1-Gerät. Das ist eigentlich, sieht aus wie ein Laptop. Aber man kann auch das Tablet oder den Bildschirm als Tablet oder wie sie das nennen, als Portable Clipboard benutzen. Und was dort noch spannend ist, es ist nicht so wie bisher bei diesen Surface-PCs, wo ja einfach, das ist ein Tablet gewesen, wo man hat können Tastatur andocken und dann ist es zum Laptop geworden, sondern es hat in dieser Tastatur noch gewisse Komponenten, mehr Batterie, glaube ich, ein Grafikchip und so. Das heisst, es wird dann auch leistungsfähiger, wenn man
genau, also man hat dann nicht nur Surface, sondern man hat dann auch die Leistung, um eine aufwendige Excel-Tabellen oder mehrere Excel-Tabellen miteinander verknüpfen und so weiter, wenn man so auf das rausgeht. Und es ist auch wirklich, also man muss auch sagen, das mag jetzt vielleicht unspektakulär tönen, aber das war wirklich der Knaller gewesen, was sie das vorgestellt haben. Die ganze Branche, alle Tech-Journals und so weiter sind in den Kopf gestanden und haben gefunden, wow, mal etwas, was nicht von Apple kommt, was wirklich in dem Sinn revolutionär ist.
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen eine verkehrte Welt gewesen, weil Microsoft experimentiert jetzt mit diesen Surface-Bauweisen, was kann man ausprobieren, wie kann man Laptop und iPad, oh nein, nicht iPad, ein Tablet näher zusammenbringen, genau. Und Apple vorher hat dann das iPad Pro vorgestellt, das einfach ein bisschen grösser ist und einen Stift hat und Tastatur und so, aber in dem Sinn nicht so innovativ ist, dunkt es mich, oder ähnliche Sachen macht, wie Microsoft mit dem Surface vor 2-3 Jahren schon gemacht hat.
Man muss vielleicht auch sagen, dass bei Microsoft hat es jetzt auch einige Jahre, ich würde sagen fast 10 Jahre gebraucht, wo der Bill Gates weggegangen ist, dass erstmal Umstrukturierung von der Firma stattgefunden hat. Es hat auch andere Manager gehabt. Es sind wirklich jetzt auch ältere Manager gegangen, sind neue reingekommen. Sie haben auch gesagt, wir tun an der Spitze ganz junge, wir tun in der Entwicklung den einen von A nach B versetzen und nicht so als Strafe setzen, sondern weil der einfach dort besser aufgehoben ist. Und das ist einfach bei Apple, ist es einfach bis zum Steve Jobs, eigentlich alles am Steve Jobs gehangen. Dann ist er neu gekommen, hat man versucht, eigentlich er auch als Markenmensch, also als Marken versucht zu verkaufen.
Das ist Steve jetzt Ballmer ist einfach der, auf das man Windows eingeschworen war, hat überall alles Windows machen und dann ist der Satya Nadella gekommen, vor etwa 2 Jahren ist das wahrscheinlich. Ja. Und der hat gefunden, ja, das Windows wird nicht mehr so wichtig sein, wir machen die Dienste jetzt. Es gibt jetzt halt auch Android-Apps von Microsoft, es gibt das Office auf allen Plattformen, man kann es mieten, man kann es gratis benutzen in diesen abgespeckten Apps. Microsoft gibt da wirklich Gas und das ist, eigentlich finde ich noch spannend.
Ich glaube auch eine junge Generation, die dann mehr bausatzweise denkt. Und das ist jetzt bei Apple noch nicht durchgedrungen. Dort müsste ich wahrscheinlich auch Generationenwechsel von den Managern oder von den Entscheidern, egal auf welcher Ebene, dass das einfach auch dort vielleicht mal langsam reinkommt. Und es ist ja immer ein bisschen Auf und Ab, dass mal die eine Firma die andere beeinflusst oder die andere Firma mit der anderen anzieht und so weiter. Ja. Meine, wenn man überlegt, früher oder später das erste iPhone rausgekommen ist, dann haben alle gesagt, wow, Apple, was hast du gemacht? Aber wenn man die Tech-Branche auskennt, hat man gemerkt, eigentlich ist das einfach alles zusammengesetzt. Und zwar schön zusammengesetzt, wohlbemerkt. Und die haben jetzt, und die anderen, wie Sony, Ericsson, andere Hersteller haben gefunden, Moldi sind uns jetzt schon ein Stück weit voraus. Wir haben schon an dem gedacht, aber wir haben nicht gedacht, dass es wirklich jetzt schon Zeit ist dafür. Mhm. Oder?
Das wäre eigentlich das Thema von der heutigen Sendung gewesen. Wir wiederholen oder wir machen sie dann, wenn unser Gast wieder auf dem Damm ist. Aber so die Frage, ja, wie innovativ ist Apple eigentlich noch? Ich finde, die Frage stellt sich schon, weil Apple macht immer noch die grossen Anlässe, wo sie antreten und sagen, wir sind immer noch die mit den coolen Sachen und dann ist aber am Schluss relativ wenig Neues rausgekommen und ja, Microsoft hingegen hat in letzter Zeit geschafft, Leute zu verblüffen, zu überraschen und positiv zu überraschen, wie gut dann das Surface Book ist, das wird man immer noch müssen ausprobieren.
Das kommt wahrscheinlich auch auf die Anwendung drauf an, wie gemerkt, aber wenn man sagt,
es ist teuer, es kostet $1,500 in der billigsten Variante, was man sich schon fragen kann, ist das nicht ein sehr teuer? Andererseits,
aber sag mal, ein Vertreter, der seine Software muss oder was auch immer muss verkaufen oder seine Dienstleistung muss verkaufen, kann zum Beispiel einfach im Flug, im Zug, wie auch immer, kann er daran arbeiten im Hotel und dann kann er eigentlich sozusagen das Tablet nehmen und dann einfach den anderen demonstrieren, was er einfach dort hat. Und das heisst, wenn er ein bisschen aufwendige Grafik machen will, hat er die Leistung dann auch und zum Präsentieren braucht man die Leistung dann nicht mehr. Also von dem her absolut richtig.
Genau, du kannst es wirklich als Tablet brauchen zum Zeichnen. Sie nennen es Creative Canvas.
Ich habe jetzt gemeint, zum Zeigen, nicht zum Zeichnen. Aber Zeichnen kann man auch drauf, ja.
Das war eine Ergänzung von mir. Dann können wir ja darüber reden, was Apple so macht. Ich habe jetzt seit gestern das iPhone 6S.
Zeig.
Ich habe es als Mikrofon. Es gefossen siehst wirklich nicht, dass es ein neues Gerät ist. Außer wenn man es natürlich in dem Rose Gold genommen hat, weil das ist so die neue Farbe, die es das gibt. Ich habe das auch gesehen, wie es würde aussehen. Aber das geht mir ein bisschen zu sehr ins Pinke. Ich natürlich, abgesehen davon, ich würde nie mit einem goldigen Smartphone rumlaufen. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht so Russen goldmäßig, bling, da so, weißt du, dass der.
Gut, Swarovski-Stein kannst du auch selber draufkleben, gell?
Das würde ich gerne eine Anleitung haben von dir, wenn man mit dieser Heißklebepistole umgeht, weißt du, dass ich die Finger festkleben. Aber das, ich finde, eben, es ist eigentlich optisch überhaupt kein Unterschied zum Vorgänger. Man merkt aber, dass es schon schneller geworden ist. Der Fingerabdrucksensor, wo du entsperrst, hast inzwischen wirklich so schnell, dass das geht sofort geht das an. Du merkst eigentlich gar nicht mehr, dass er deinen Finger abdruckt.
Innovativ ist ja im Ganzen ja noch, dass du Druckstärke kann ja, dass er das kann ja mittlerweile kann entdeckt, oder? Und auf einmal drauf tippt oder drauf druckt.
Richtig, das heisst 3D-Touch, was ich ein bisschen einen blöden Namen finde, weil 3D...
Aber 3D also, ist immer gut, schon seit den 90er Jahren.
Vorher hat das Force Touch geheissen. Es kann, genau, es kann gut zwei Druckstärken unterscheiden. Wenn du sanft drückst, dann kommt so ein Kontextmenü. Zum Beispiel, wenn du eine App antippst, wenn ich da meine Telefon-App antippe, dann und ein bisschen stärker drauf tippe, dann, ja, oder wenn ich, muss es ist wirklich kompliziert zu erklären.
Ja, also man muss es spüren, so in dem Sinne.
Also ich kann zum Beispiel jetzt eben das, meine, das Icon von meiner Telefon-App antippen und dann kommt so eine Art ein Kontextmenü, wo dann die letzten drei Nummern, die ich angerufen habe und Favoriten kommen. Und ich kann zum Beispiel auch, das ist noch nett, im Safari, also im Browser rein, kann ich einen Link so mit dieser halb fest antippen und festheben. Dann geht der Link auf in einem, so einem Pop-up-Fenster. Ich sehe schon, ob mich der interessieren würde.
Also Voransicht, Vorschau, ja.
Genau, von dieser Webseite, die hinter dem Link steckt. Dann kann ich wieder loslassen, dann verschwindet sie wieder. Dann habe ich nicht müssen die Webseite aufmachen und wieder zurückwechseln, wenn ich nur schnell schauen wollte, was steckt dahinter.
Oder technisch gesehen hast du sie schon aufgemacht, aber nicht physisch, sagen wir so, in dem Sinn gespürt hast du es nicht aufgemacht. Weil du kannst es gerade sofort wieder aufs Kreuzchen drücken und dann ist es weg.
Nein, ich muss nicht einmal aufs Kreuzchen, ich muss nur loslassen und dann geht sie wieder weg. Und wenn ich aber finde, sie ist jetzt interessant und ich will sie aufmachen und zu dieser wechseln, dann drücke ich fest, also dann erhöhe ich den Druck von meinem Finger und dann wird sie aufgemacht. Das sind so die, und das funktioniert in ganz vielen Apps. Du kannst zum Beispiel, was weiß ich was, wenn du in der Nachrichten-App irgendeine Nummer bekommen hast, dann kannst du dich schnell antippen, dann geht der Kontakt auf, wenn du findest, das hat mir gelangen, kannst du wieder weggehen, dann geht es wieder weg, wenn stark drauf tippst, geht es auf. So Sachen. Das ist eine clevere Sache, aber sehr
muss
intuitiv.
Muss man da noch üben oder kann man das einstellen? Also was ist für einen starker Druck, für was ist für einen anderen starker Druck? Ich glaube, wenn ich ein 60-jähriges Omi, das zwar kann damit umgehen, aber irgendwie sie drückt anders stark als irgendein 25-jähriger Zimmermann. Also wenn wir jetzt mal ernsthaft das anschauen, nicht, dass es kaputt geht, aber die Leute empfindet Druckstärke ja jedes Mal etwas anderes. Oder kann man das einstellen, dass man sagt, der Knackpunkt ist, also sprich, erst ab dort ist fest oder ab dort ist mittelfest oder ab dort ist nur, wo man geschwind antippt?
Das ist eine gute Frage. Ich kann eigentlich, und wie immer, wenn man sagt, das ist eine gute Frage, dann haben wir keine gute Antwort. Genau. Ich habe das wirklich anschauen, ob man das irgendwo kalibrieren kann. Ich habe jetzt bis jetzt so oberflächlich, wenn ich gesucht habe, noch nichts gesehen. Aber es gibt so einzelne Spiele, die das schon benutzen. Also wo zum Beispiel, wenn du ein Rennspiel machst, dann kannst du Gas geben mit dem Touch. Und wenn du den Force-Touch machst, also stärker drückst, dann schaltest du den Turbo ein. Und da war meine Frage bei der Apple, wo mir die Dame von Apple das Gerät präsentiert hat. Weil du musst ja immer noch zuerst dir anhören, was es alles kann. Dann.
Wie super ist ja sowieso von denen aus.
Genau. Dann hat sie gesagt, ich meine Frage, könnte man da quasi stufenlos machen, wenn du zum Beispiel zeichnest, dass du dann stärker drückst.
Genau, wie mit dem Bleistift.
Genau. Wird der Stift wird die Spur vom Stift immer dicker, so Sachen. Aber hat sie gefunden, im Moment ging das nicht. Aber sie hat, mich hat es gedacht, sie wüsste mehr, ohne dass sie dann das gesagt hat. Aber wie, das ist ja so, oder?
Ja.
Weil du willst, wenn du so eine neue Funktion einführst, dann willst du nicht gerade dein Pulver sofort verschiessen, sondern du kannst dann im nächsten Update kannst dann sagen, und übrigens, jetzt können wir auch stufenlos das machen. Und jetzt
ich glaube nicht nur das. Es gibt, also erstmal ist das sicher auch marketingtechnisch, wie du sagst, dass man da die Leute zum Update einen Grund gibt. Und zweitens sehe ich es aber auch so, dass man, das eine neue Technologie, klar ist im Labor getestet und sogar sehr gut getestet worden. Das wollte ich nicht bezweifeln, aber ich glaube, man will auch ein bisschen schauen, wie die Leute überhaupt damit umgehen können.
Mhm.
Mhm. Weil das ist auch noch etwas. Ich meine,
klar.
Ein Ingenieur kann eine super Funktion haben, super, oder was sagt was, aber wenn das für den anderen zu abstrakt ist, nicht verständlich ist, dann, ja, dann ist das halt, gibt's gewisse, da muss man schauen, ob das überhaupt in dem Sinne einen Nutzen, einen Mehrwert bringt oder nicht.
Es gibt eine Chance, die Funktion weiterzuentwickeln, mit der Rückmeldung, mit dem, was die Entwickler daraus machen und so. Das, ich glaube, das ist tatsächlich so. Sonst, ich kann 4K-Video aufnehmen, also viermal so grosse Videos wie schon Full HD, das sind riesige Dinger, das gibt gigantische Datenmengen.
Voll macht das Sinn, wenn man es nachher auf dem iPhone selber noch anschaut?
Man kann, die wenigsten Leute haben wirklich ein Display, wo man das in der vollen Grösse anschauen könnte. Das ist, man kann sich tatsächlich fragen, wie viel das bringt. Ich glaube, also eine Anwendung, die ich mir vorstellen könnte, wo ich das brauche, ich mache selber Videos und häufig mache ich Videos, indem ich einfach eine Kamera auf ein Stativ stelle und dann aufnehme. Und das ist so eine, dann halt eine statische Ansicht. Genau. Und wenn du ein 4K-Video machst, aber nachher, sagen wir, 720p draus...
Kannst du sogar Ausschnitt nehmen.
Dann kannst du Ausschnitt nehmen, kannst dynamisch einfach nachher in die Schnittsoftware reinzoomen, könntest eine Bewegung über das Bild machen, ohne dass die Kamera müsste irgendwie bewegt werden, ohne dass du einen Kameramann
brauchst. Genau, ein dynamisches Schnitt, ohne dass du überhaupt grossen mechanischen Aufwand hast.
Genau, das könntest du gut. Auf der anderen Seite ist die Frage, willst du so ein Video dann mit dem iPhone aufnehmen? Also das ist
dann ja gut, das ist immer noch eine Frage, was du sonst noch hast. Oder?
Genau, 12 Megapixel, da die lebendigen Fotos. Er nimmt immer vorher und nachher noch ein bisschen auf und dann siehst du nicht nur bei einem Foto die Momentaufnahme, sondern ein bisschen vorher und nachher auch noch. Und dann
nette
bewegt
Spielerin.
Sich genau,
das also ist ein wahrscheinlich ein leichter 3D-Effekt, so wie man das kennt vom GIFs, wo dann irgendwie drei Bilder schnell hintereinander kommen, dann meint man irgendwie, es sei irgendwie plastisch.
Genau. Und ich wollte eigentlich nicht nur über das iPhone reden, sondern auch noch über das Marshmallow. Das ist das Android 6.0. Wir haben fast keine Zeit mehr. Hast du da aber noch ganz
kurz? Ich habe ein Nexus 4 und das heisst, es hat früher geheißen von Google, Nexus-Geräte werden immer updated mit dem neuesten Android. Tja, seit Marshmallow, seit Android 6, Fuss der Kuchen, nichts gewesen. Für mich gibt es keine Süßigkeiten mehr. Für mich hat es nur noch einen Lollipop gegeben. So hat es alte Android geheißen, 5 bis zum 5.1. Und jetzt gibt es Marshmallow, heisst das. Und das bekomme ich nicht über. Wahrscheinlich bekomme ich das irgendwie mit einem Hack über, dass ich das irgendwie trotzdem drauf tun kann. Aber das muss ich dann erst einmal noch die ein oder zwei Leute mit dem befassen. Und dann werde ich entsprechend vielleicht flashen.
Das ist sowieso ein Thema. Ich würde gerne mal eine Sendung dazu machen. Wie macht man ein alternatives Android auf sein Telefon drauf? Was gibt es für alternative Varianten von diesem Betriebssystem? Ich glaube, das wäre ein sehr spannendes Thema. Aber das müssen wir jetzt am 2 Minuten vor 8 vertagen.
Schade.
Und das war es mit dieser Freestyle-Sendung. In einer Woche geht es dann ernsthaft um Apple, nicht so nur oberflächlich wie heute. Dann,
nicht nur Bashing.
Ich hoffe es doch. Nein, ich glaube, der Kevin will das Thema wirklich fundiert angehen, okay. Zur Abwechslung. Und er hat Frage, wie kann man mit dem iPad ernsthaft arbeiten? Er hat einen Gast, der Cedric Schultes ist im Studio und erklärt, wie man das macht. Bis dann wünsche ich mir eine gute Zeit. Ich sage noch schnell, digital@stadtfilter.ch für Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox Live. Und am Raul René-Melzer, merci, dass er da war.
Danke vielmals, Matthias Schüssler, für die Einladung. Ciao zusammen.
Schönen Abend.